Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung. Heute spreche ich über Sniper Elite 4 und zum ersten Mal seit einer ganzen Weile spreche ich mal wieder endlich mit meinem OG des Podcastings, Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo André. Ach, ich freue mich, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ein OG ist.
Ein Original Gangster.
Ja. Ja, sowas von. Original und Gangster ja. Und so. Ja. Hier schon damals Banküberfall in den 20ern, ja? Bonnie und Clyde ganz vorne mit dabei gewesen.
Genau, sie haben mich nur über die Steuer gekriegt.
Ja, warte, Bonnie und Clyde wurden erschossen. Scheiße. Egal, machen wir weiter. Sniper Elite 4, hast du Hitler erschossen?
Selbstverständlich habe ich Hitler erschossen. Mehrfach, natürlich.
Oh, hast du ihm auch in die Hoden geschossen?
Nein. Ich habe ihm nur in den Kopf geschossen und ich habe ihn von einem Schiff zerquetschen lassen. Das musste reichen.
Okay, das musst du mir erzählen, aber vielleicht fangen wir so an. Das Einzige, was ich über Sniper Elite 4 weiß oder überhaupt generell über die Sniper Elite-Reihe, ist, dass sie von Rebellion gemacht werden, einem englischen Studio, und dass es eine Scharfschützen-Simulation ist, die versucht, relativ realistisch zu sein, irgendwie so kleinere Open-World-Areale-Level, kleinere Open-World-artige Level hatten, der man sich sehr frei bewegen kann, und man muss, glaube ich, bestimmt irgendeine Zielperson erschießen in jedem Level oder hat irgendwie ein bestimmtes Objective in jedem Level und dann kommt irgendwie der nächste. Da sieht man, wie gut ich mich mit der Sniper Elite-Reihe auskenne.
Ja, also im Grunde genommen können wir jetzt schon Schluss machen. Was würdest du denn als Wertschätzung sagen?
Ja, komm, so eine 7 drunter und fertig ist der Lack, oder?
Genau. Das war's dann. Und meine Damen und Herren, ich bin sicher, Sie sind der Meinung, Ihre Patreon-Dollars waren gut angelegt. Bis zum nächsten Mal.
Sehr schön. Naja, gut, wegen mir. Komm, mach eine 4 drunter, ja, dann ist es kontroverser.
Okay. So, jetzt sind wir mal fertig. Also, meine Damen und Herren, ich weiß auch nicht wahnsinnig viel über die Sniper Elite-Reihe, denn ich habe auch keinen der vorigen Teile gespielt. Ich habe immer mal wieder gesehen, so Sniper Elite, Menschen sagen, das sei gar nicht mal so schlecht. Und aus unerfindlichen Gründen saß ich beim Steam-Sale rum und habe wie immer so ein bisschen geklickt. Ja, wo sind sie denn, die Schnäppchen? Ja, wo sind sie denn? Und dann gab es Sniper Elite 4 für in Anführungsstrichen nur 25 Euro in so einem Komplettpaket mit allen DLCs. Das ist eine Reihe, die man meistens, so dem Vernehmen nach, auch immer am besten kauft, wenn diese Game of the Year Editions da sind, weil sie nämlich zum Beispiel regelmäßig als DLC die Möglichkeit veröffentlichen, dass man Hitler erschießt. Und da habe ich mir gedacht so, naja, eigentlich, um reinzuschnuppern, solltest du das günstigere Hauptspiel einfach nur kaufen. Ich glaube, für 16 oder so gab es das. Aber da haben sie mich gekriegt, die Schweine. Ne? Natürlich wollte ich Hitler erschießen. Es gibt schon einen Grund, warum sie das immer als separaten DLC rausbringen. Also habe ich das komplette Ding gekauft. Und hab mir gedacht, so, das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich hab irgendwie Bock auf ein Scharfschützenspiel. Hatte gar keine so großen Erwartungen dran. Fand die früheren Teile von Sniper Elite sahen immer ein bisschen schrottig aus. Das hier hat aber eine ganz hübsche Grafik gehabt. Und hab mir gedacht, so, na, schauen wir doch mal. Und dann ging's ab ins Italien des Jahres 1943. Ich spiele Lieutenant Carl Fairbanks, der wirklich die Personifikation einer Ein-Mann-Armee ist als Scharfschütze, Nahkämpfer und auch genereller Nazi-Schreck. Und dann wird man da in eine, ja, ich glaube so 8, 9 Open-World-Szenarien geschmissen. Und wie du schon richtig abgeleitet hast, ja, Sherlock Holmes-haft mit deinem wundervollen, messerscharfen Intellekt, es gibt eine Zielperson, die gilt es auszuschalten, und zwischen dir und dieser Zielperson stehen meistens Horden von Soldaten.
Okay, das heißt, relativ am Anfang, beziehungsweise am Anfang des Levels, sagt mir das Spiel hier, töte bösen Nazi XY. Und wie ich dort hinkomme, um bösen Nazi XY zu erschießen, ist komplett mir überlassen.
Ja, eigentlich ja. Also das Ding ist halt so, diese Open-World-Hubs, die sind nach Open-World-Standards jetzt nicht riesengroß. Aber die sind schon relativ üppig. Es gibt natürlich auch immer noch ganz viele Nebenziele. Und es gibt auch nicht nur ausschließlich Töte-X-Ziele, sondern es ist sehr häufig, hier steht eine große Waffe der Nazis, zum Beispiel so eine Kanone, die auf einen Zug montiert ist. Dann sollst du da hingehen und vielleicht diese Kanone sabotieren. Es gibt vielleicht eine geheime Einrichtung, wo du dann halt sogar an mehreren Punkten dieser Anlage sabotieren sollst. Du kannst überall als Sammelgegenstände irgendwelche Briefe in die Heimat von Soldaten finden. Du kannst vielleicht auch irgendwelche Geheimdokumente einsammeln, die in irgendeinem Tresor sind, und dann musst du den Tresor aufkriegen und so. Also es ist schon noch ein bisschen mehr drin, aber es läuft natürlich dann sehr, sehr, sehr häufig darauf hinaus. Da ist irgendeine Art von prominenter Person und die gilt es irgendwie zu eliminieren. Und dann hast du dann aber wirklich vergleichsweise freie Hand, wie du das angehst. Gerade Richtung Ende des Spiels sind das natürlich Leute, die sind dann in irgendeiner Art Festung, ja, also in Häusern mit hohen Mauern, wo es dann nur ein oder zwei Zugangswege zu sowas, zu diesem Anwesen gibt. Und dann musst du da gucken, wo kann ich denn am besten durch? Wo ist vielleicht die Bestückung mit Wachposten besonders dünn? Und vor allem musst du halt schauen, wo in dieser Map sind schöne, abgelegene, erhöhte Punkte, wo ich mich als Scharfschütze hin verkrümeln kann und ich kann dann Leute auf große Distanz aus sicherer Entfernung ausknipsen.
Okay, jetzt habe ich im Vorfeld ein bisschen mich eingelesen, tatsächlich ein bisschen mehr, als ich jetzt am Anfang habe durchscheinen lassen, weil man soll sein Pulver ja nicht zu früh verschießen.
Ein Twist. Und,
ein Twist. Und jetzt habe ich gelesen, in einigen Tests zum Beispiel, dass das Vorgehen, du hast es schon so ein bisschen ansatzweise geschildert, ist, das Vorgehen so ein bisschen ist, du hast ja dein Fernglas anscheinend dabei, damit kannst du Gegner auf der Karte markieren, dann gibt es unterschiedliche Formen von Gegnern, also es gibt welche, die können Verstärkung rufen, es gäbe welche, die können einen Luftschlag anfordern, solche Geschichten, und dann sucht man sich eben diesen schönen Sniper-Spot aus, man markiert die ganzen Leute auf der Karte, man guckt sich an, wo sind die besonderen Gegner, schaltet die vielleicht früher aus, oder zuerst aus oder ignoriert sie und guckt, dass die davon nichts mitkriegen. Und das alles klang für mich bei der Lektüre total nach jedem Außenposten in jedem neuen Far Cry. Weißt du, wo ich genauso ähnlich die ganze Zeit vorgegangen bin? Ja, ich nehme dann mein Fernglas, markiere die ganzen Gegner, weiß, wohin die gucken, weiß, wo die gerade langlaufen. Dann sehe ich, da drüben ist der Gegner, der könnte jetzt auf die Idee kommen und könnte den Alarm einschalten. Das will ich ja nicht, also schalte ich den zuerst aus, knipse vielleicht vorher sogar den Alarm aus, wenn ich das machen will, wenn ich so ein bisschen nahkampfmäßig, stealthmäßig das Ganze machen will. Auch Sniper Elite scheint ja so eine Stealth-Mechanik zu besitzen. Und was mich interessieren würde, warum spiele ich nicht einfach Far Cry und lösche Außenposten aus? Also wo ist der Unterschied? Das klingt irgendwie wie Far Cry Außenposten The Game.
Ja, ist in Teilen gar nicht mal so weit weg. Also man muss dazu sagen, gleich jetzt vorab, Sniper Elite 4 sind im Grunde genommen zwei Spiele in einem. Und das ist davon abhängig, welchen Schwierigkeitsgrad du auswählst. Das Spiel geht bis zu schwer, schwierig, ist es ein völlig anderes Spiel, als wenn du dann noch eins höher gehst auf authentisch. Weil bis zu schwer, da habe ich es gespielt, weil der normale Schwierigkeitsgrad ist mir zu leicht gewesen. Dann hast du aber immer noch eine Zielhilfe. Das hat ja zumindest eine rudimentär simulierte Ballistik im Spiel. Das heißt also, wenn du auf eine Distanz von 200 Metern schießt, musst du, weil deine Kugel auf die Distanz abfällt, gehörig über dein Ziel zielen, und dann ist vielleicht auch noch ein Seitenwind und dann musst du halt vielleicht auch noch nach links oder rechts ein bisschen nachkorrigieren. Wenn du auf authentisch spielst, wo diese Zielhilfe, die dir eingeblendet wird, da ist dann noch ein zweites Fadenkreuz im Grunde genommen, das dann auch noch sogar ein bisschen Auto-Aim mitbringt, ja. Wo du auf schwer einfach sehr, sehr präzise auch auf riesige Distanzen diese Schüsse ansetzen kannst. Wenn das auf authentisch auf einmal wegfällt, werden solche Schüsse, zumindest für mich, der jetzt nicht hunderte Stunden in dieses Spiel stecken wollte, beinahe unmöglich. Also zumindest, um das jetzt wirklich so richtig zuverlässig auszuführen. Dann schießt du siehst vielleicht mit Glück, oh fuck, meine Kugel ist da und da eingeschlagen. Manchmal ist es halt auch von der Distanz so groß, das siehst du dann einfach gar nicht mehr und dann weißt du auch gar nicht, fuck, habe ich jetzt zu weit nach links gehalten? War ich zu weit oben? Kann ich gar nicht mehr erkennen. Und dann wird das auf einmal ein völlig anderes Spiel. Dann musst du auf einmal auch viel mehr gucken, dass du Sachen im Nahkampf erledigst, dass du viel näher ranschleißt, um diese Distanzen zu verkürzen. Je näher du dran bist, desto schneller wirst du allerdings von Gegnern entdeckt, desto leichter wirst du auch gehört von Gegnern, die vielleicht in der Nähe sind. Und dann ist es auf einmal völlig anders und dann unterscheidet es sich auch relativ stark von Far Cry. Du kannst dann auch nicht mehr einen Gegner markieren, du kannst mit deinem Fernglas auf einmal nicht mehr ranzoomen, sondern alle Optiken im Spiel haben dann einfach eine feste Brennweite und dann sind die so, wie sie sind, und dann ist es wirklich ein richtiges Hardcore-Stealth-Spiel. Da musst du sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Es gibt keine Gegner mehr, die auf deiner Minimap schon markiert sind.
Wem es gefällt. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, aber dann sehe ich das richtig, dass wenn ich das möchte als Spieler, also wenn ich so eine richtige Scharfschützen-Simulation haben möchte, und ich bin jetzt ja nicht selbst in irgendeiner Form ein Scharfschütze, aber ich habe dann vielleicht mal den ein oder anderen Roman gelesen oder die ein oder andere Doku gesehen, wo es so ein bisschen um diese Thematik ging und wo es dann darum ging, okay, die müssen dann irgendwie stundenlang an einer Stelle ausharren, irgendwie den ganzen, ihren ganzen Metabolismus sozusagen ein bisschen runterfahren, damit die Atmung sehr flach wird, damit da nicht in irgendeiner Form mit irgendeinem zu hohen Atemzug irgendwie dann die das Projektil sich um ein paar Millimeter verschiebt, weil das natürlich eine gewaltige Auswirkung auf irgendwie hunderte von Metern hat. Das alles kann ich also spielen, wenn ich das will.
Zu einem gewissen Grad. Also, wie gesagt, ich vom Eindruck her, das ist nicht die, ich glaube nicht, dass das eine mega super komplexe Simulation ist, aber es wird dann schon sehr anspruchsvoll. Ja, also so anspruchsvoll, dass ich das ein bisschen gespielt habe, um halt so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen und für mich beschlossen habe, jetzt fällt für mich zumindest auch das weg, was ich eigentlich auch faszinierend fand an dem Spiel, nämlich diese unglaublichen Distanzschüsse zu machen. Das wurde dann für mich zu schwer und es war erkennbar, dass ich sehr viel Trainingszeit investieren müsste, um das einigermaßen kompetent vielleicht dann doch wieder hinzukriegen. Aber ich würde behaupten, ja. Also es kommt nicht so weit, dass das Spiel auf einmal einführt, dass du noch zwischendrin in eine Flasche pinkeln musst, ja, aber auch schon im normalen Spiel ist halt natürlich sowas drin wie Atem anhalten, um halt dann nochmal das Zielen zusätzlich zu stabilisieren. Es gibt verschiedene Haltungen, also du kannst entweder aufrecht stehen, du kannst knien oder du kannst dich hinlegen, und wenn du dich hinlegst zum Beispiel, dann ist das die stabilste Haltung, um so einen Schuss abzufeuern. Knien ist ein bisschen weniger stabil und im Stehen schwankt halt dann zum Beispiel dein Zielfernrohr am meisten.
Okay, ganz aus purem Eigeninteresse, haben Sie den Herzschlag ein bisschen besser abgebildet oder ein bisschen mehr abgebildet als bei den meisten Spielen? Weil selbst bei so einem Far Cry oder bei vielen Ego-Shootern, dann kannst du ja irgendeine Taste drücken und dann hältst du mal für irgendwie ein oder zwei Sekunden die Luft an und dann stabilisiert sich das Fadenkreuz. Haben die das ein bisschen mehr abgebildet? Ich könnte mir jetzt sowas vorstellen wie, wenn du vorher gerannt bist, dann dauert das ein Weilchen, weil der Herzschlag hoch ist und so weiter.
Also du hast diese akustische Rückkopplung, wenn du gerannt bist, hast auch eine Ausdauerleiste in dem Spiel und die füllt sich auch während des Luftanhaltens. Du kannst jetzt nicht unbegrenzt lange die Luft anhalten zum Beispiel. Ich hatte nicht das Gefühl, dass allerdings die Art der Stabilisierung sich dadurch stark verändert. Also selbst wenn ich gerannt bin und dann schnell angelegt habe, dann habe ich nur noch weniger Zeit, weil dann ist meine Ausdauerleiste schon gefüllt oder... Ja, also die füllt sich in dem Fall, ist dann eher eine Erschöpfungsleiste, ja. Und dann habe ich vielleicht nur noch 2 Sekunden, bevor ihm die Puste ausgeht, wenn ich dann noch die Luft anhalten will. Aber es ist nicht so, dass das dann einen drastischen Unterschied gemacht hätte, wie präzise ich dabei zielen kann.
Oh, okay, alles klar, alles klar. Aber du hast ja sowieso, entnehme ich deinen Ausführungen, beschlossen, pfeif auf den ganzen Realismus, ja. Ich bin hier der Superhelden-Scharfschütze. Ja, mhm. Du hast es doch wieder als André Peschke Gewalt- und Machtfantasie gespielt, gib's zu.
Absolut, absolut. Und das war für mich zumindest, war das ideale Vorgehen. Und so hat es mir wirklich durchaus viel Spaß gemacht. Also ich muss gleich mal warnen, ich werde viele nette Sachen über dieses Spiel sagen. Es ist allerdings... Das ist kein Superspiel, aber ich fand, es war ein sehr, sehr nettes Spiel, und jetzt erzähle ich mal warum. Und zwar ist es, wenn man es eben auf schwer spielt oder auch bestimmt eben auch auf normal, ist es für mich so das optimale Stealth-Game-Light gewesen. Und das liegt daran, dass das Spiel im Grunde genommen dann auf einmal aus 2 Phasen besteht. Nämlich erstens, du musst halt, wie gesagt, dir einen schönen Sniper-Spot suchen. Um da hinzukommen, musst du wirklich vorsichtig und umsichtig vorgehen. Ja, du verträgst nicht irre viel. Du bist zwar auch im Nahkampf relativ gut, du hast immer noch so eine MG und eine Pistole mit dabei. Du kannst damit Gegner auch relativ gut und schnell ausschalten. Es gibt sogar so Nahkampf-Finishing-Moves, mit denen du Leute dann irgendwie leise ins Gebüsch ziehen kannst. Es gibt überhaupt so besonders markierte Gebüsche, die überall wachsen, wo du dich dann verstecken kannst, auch wenn du das Gefühl hast, da müsste dich eigentlich jeder sehen können, aber die sind halt spielerisch hervorgehoben und so definiert und du weißt, du bist da sicher, du kannst hinter Mauern entlang schleichen und so. Aber da musst du halt aufpassen, du musst gucken, wo stehen Gegner und dann bist du endlich da, wo du hin willst. Da ist irgendeine schöne, am besten erhöhte Position, du hast einen guten Blick auf das kleine Dörfchen in Italien oder was auch immer dein Missionsgebiet gerade ist. Und dann markierst du fröhlich drauf los und hast wirklich Momente, wo du in aller Ruhe einen Dutzend oder so Gegner markieren kannst. Also du siehst halt eine richtige Menge an Leuten, aber du bist weit weg. Du hast vielleicht sogar auch noch die Unterschallmunition, die dann zusätzlich noch das Schussgeräusch dämpft und dann kannst du Gott spielen. Dann liegst du wirklich nur noch da und denkst dir so, wer von euch beißt als Erster ins Gras? Bist es du? Oder bist es du? Oder vielleicht bist du es? Und wie erschieße ich dich denn? Ja, möchte ich dem hier, schieße ich den Unterkiefer raus und dem nächsten lasse ich vielleicht irgendwelche schweren Sachen auf den Kopf fallen, indem ich oben so diesen Seilzug durchschieße, weil über ihm, keine Ahnung, so ein Netz mit irgendwelchen schweren Gerätschaften hängt und bei den nächsten schieße ich auf eines der explodierenden Fässer, die selbstverständlich im Level verteilt sind. Und dieser Wechsel zwischen, ich bin verwundbar, ich muss echt aufpassen, jetzt bin ich eher in so einer unterlegenen Position und muss dieser Übermacht aus dem Weg gehen und auf einmal God-Mode, fand ich fantastisch. Das hat dem Spiel eine so schöne Sinuskurve, ja, aus Macht und begrenzter Hilflosigkeit gegeben, dass das einfach einen total tollen Flow im Pacing hatte, den ich bei vielen anderen Stealth-Games vermisse, die für mich halt sehr häufig eben aus einer endlosen Abfolge von ich bin schwach, ich muss warten, ich muss genau den richtigen Moment abpassen, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig haben, der aber einfach nicht unterbrochen wird. Und hier war es halt echt ein ganz tolles Hin und Her.
Okay, das klingt relativ einleuchtend. Also schaffen Sie es, um jetzt so ein bisschen zu paraphrasieren, was du gesagt hast. Erst bist du der kleine doofe Wicht, den man auch in Stealth-Spielen ja gerne mal ist, im Kontext von, oh Gott, wenn ich erwischt werde, ja, kriege ich sofort auf die Backen. Und dann wird dieses kleine doofe Wicht da sein, sobald du aber dann mal deine Gott-Position gefunden hast, wird dann so sehr abgelöst von dieser Machtfantasie, von diesem allmächtigen Typen da oben auf seinem Vintage Point, der quasi entscheiden kann, wer stirbt, wann stirbt er, in welcher Reihenfolge wird gestorben, der quasi buchstäblich auf seinem Hügel da oben Gott spielt. Das klingt zumindest schon ganz interessant, diese Wechselwirkung von schwächlicher kleiner Wicht zu quasi Gott des Schlachtfeldes.
Ganz genau. Das ist wie das Power-Up in Mario aufsammeln, so den Stern, wo du auf einmal unbesiegbar bist und auf einmal durch alles durchrennen kannst. In etwa so kann man sich's wirklich vorstellen. Und die Tiefen hätten gerne noch ein Ticken tiefer sein können. Ich fand selbst auch schwer, war man ehrlich gesagt noch nicht verwundbar genug. Wenn du da erstmal Aufmerksamkeit auf dich ziehst, du hast ja selber schon richtig gesagt, es gibt verschiedene Gegnertypen. Manche rufen Artilleriebeschuss herbei, die schießen dann freundlicherweise vorher noch so eine Leuchtrakete ab, die dann an der Stelle zu Boden geht, wo die Artillerie hinterher hinballert, dass du dann vielleicht noch schnell wegrennen kannst. Aber andere, die rufen dann Verstärkung herbei und dann stehen da auf einmal 5 Leute, die aus 3 Richtungen irgendwie dich ins Kreuzfeuer nehmen und dann bist du schon relativ schnell tot. Der einzelne Gegner hätte gerne trotzdem noch gefährlicher sein dürfen in diesem Schwierigkeitsgrad. Aber so insgesamt war es halt einfach toll. Ja? Also genau dieser Wechsel zwischen so absolut übermächtig und dann so, oh, 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 da können wir jetzt nicht lang. Oh, da müssen wir noch mal warten in unserem Gebüsch, bis der noch ein bisschen weitergelaufen ist. Und das war halt für mich genau das, was eigentlich diese gefühlte Monotonie, sage ich jetzt einfach mal, obwohl das nicht ganz der richtige Begriff ist, also diese Langeweile, dieses ständige Abwarten und dieses ständige Beobachten und dann das unterbrochen ist nur von ganz kurzen Momenten der Aktion, ja, das mich in anderen Stealth-Spielen häufig stört, ja, und das hat's aufgelöst dadurch.
Dann haben wir jetzt aber auch, glaube ich, den Unterschied zu Far Cry rausgearbeitet, nämlich, und jetzt verstehe ich das Ganze tatsächlich, weil bei Far Cry habe ich ja theoretisch, auch wenn ich jetzt diesen Stealth-Approach bei den Außenposten wähle, aber ich habe ja bei Far Cry theoretisch immer die Chance, wenn es mir zu blöd ist, ja, dann wird die Schrotflinte oder die MP oder was auch immer ausgepackt und dann wird da drin mal Nägel mit Köpfen gemacht, notfalls per Flugzeug oder per Handgranate oder per Nahkampfkill und was weiß ich nicht alles. Und hier scheint man ja zumindest, wenn man das halbwegs effektiv spielen will, dazu gezwungen zu sein, dass diese Option existiert eben nicht. Dafür existiert die Option, dass man eben dann diese grandiose Schlachtfeld-Gott-Figur einnimmt.
Richtig,
das hat es genau, ja zumindest erklärt. Ja.
Du bist bei Far Cry eigentlich ja quasi dauernd overpowered. Du bist zwar in Far Cry vielleicht selten in dieser totalen Megagott-Position, aber dafür halt im Durchschnitt einfach ständig immer sehr, sehr, sehr mächtig. Und ich finde, das Spiel ist halt auch, also es gewinnt für mich dadurch, dass es halt in Italien spielt, halt so wirklich so schöne, wie so Postkarte aus der Toskana-Umgebungen, weißt du, mit so hier ein idyllisches Dörfchen, hier viel Grün, das hat auch so richtig schöne, satte Farben, das Spiel. Also das ist halt einfach so eine nette Open World. So über die ganze Laufzeit irgendwann denkst du halt auch so, ja, okay, das sieht schon alles ein bisschen ähnlich aus, ja, und dann kommen hinter irgendwelche so industrielle Fabrikanlagen, die sind natürlich hässlich und ein bisschen blöd. Auch nach hinten raus merkt man, dass das Spiel schon weiß, wenn es dir dieses weite, offene Feld gibt mit hohen Sichtweiten, was aber eigentlich es so schön und auch cool macht, auch ästhetisch schön macht, dann ist es halt am leichtesten. Das heißt, nach hinten raus zwingt es dich dann immer mehr dazu, dass du in beengte Umgebungen gehen musst. Du musst dich dann immer mehr durch Häuser oder Fabriken oder Ähnliches durchballern, wo du dann halt eher in diesen Nahkampf gehen musst, wo es dann gefährlicher für dich wird. Aber das Geile an dem Spiel ist halt, als Scharfschütze über 300 Meter jemanden das Hirn rauszuschießen. Und das ist ein komischer Widerspruch, weil das Spiel offensichtlich weiß, ich muss es dem Spieler schwer machen, zumindest diese Position zu erlangen, und deswegen muss ich ihm diese Hindernisse in den Weg stellen, wo ihm diese Option nicht zur Verfügung steht, wo du als Spieler aber so ein bisschen denkst, so, ja, aber jetzt ist die Abfolge, die zwischen den großartigen Momenten wird immer länger, ja, die Abschnitte sind immer größer, in denen ich dann auf einmal so fast schon wie ein klassisches Stealth-Taktik-Shooter spielen muss. Das ist ein bisschen unglücklich, deswegen fand ich es ehrlich gesagt auch am Anfang am besten und nach hinten raus zwar immer noch gut, aber das war dann häufig eher so ein Ding, wo ich dachte so, weil nämlich die einzelne Mission auch unglaublich lange dauert. Diese Open-World-Karten, wenn du alle Nebenmissionen mitnehmen möchtest, so wie ich das gemacht habe, ich habe wirklich, also an einer Karte spielst du locker 2 Stunden.
Oh, und 10 Karten gibt es, habe ich gelesen, also stecken da etwa 15, 20 Stunden Spiel drin.
Ja, genau, also locker. Also ich habe auf Steam noch mehr. Warte, ich schaue kurz nach. Und zwar habe ich 24 Stunden auf Steam.
Okay, das ist ja ordentlich, ohne jetzt überbordend zu sein mit den teilweise Hunderten von Stunden, die man dann heute in gewissen Open Worlds hat, wobei das jetzt ja keine richtige Open World ist, sondern einfach nur offene Levels hat. Ich will aber noch auf was anderes zu sprechen kommen. Jetzt hast du schon von irgendwelchen Kiefern wegschießen erzählt und von Hirn rauspusten. Es hat ja, oder die Sniper Elite Reihe ist ja unter anderem auch dafür berühmt und vielleicht sogar berüchtigt für diese Killcam, die sie haben, wo du dann quasi deiner Patrone dabei zugucken kannst, den Weg, den sie nimmt, durch den Gegner Körper, dann wird so eine Art Skelett des Gegners eingeblendet und dann siehst du, wie sie Knochen durchschlägt, hinten wieder austritt, all solche Geschichten. Offen gestanden war das immer ein Feature. Ich habe es nie selber gespielt, deswegen einfach nur so als vom Zuschauen her hat es mich schon dazu gebracht, das Spiel nicht spielen zu wollen. Nicht, weil ich das widerlich oder abstoßend, sondern einfach, weil ich es kindisch finde. Aber das müsste ja André Peschke Gedächtnis-Feature Number One sein.
Ja, witzigerweise ist dieses Feature ja eigentlich im Spiel, weil sie kein zu krasses Jugendschutzrating haben wollen. Weil was man sehen kann, zum Beispiel auch wenn man in die Steam-Diskussion jetzt zu dem Titel reinschaut, ist, dass natürlich Menschen da sitzen und sagen so, ja, diese X-Ray-Killcam, wie sie das nennen, genauso wie Mortal Kombat ja auch diese X-Ray-Moves hat, weil das an so Röntgenbilder erinnert, die ist ganz nett, aber ich hätte gerne auch die Möglichkeit zu sehen, wie ich einfach so Leuten den halben Kopf wegschieße und Rebellion halt immer gesagt hat, so Kinders, nee, danke, wir wollen halt überall auf der Welt mit dem Spiel auf den Markt kommen können. Und deswegen, das ist ja eine sehr comichaft abstrahierte Geschichte. Also du siehst, das ist wirklich cool gemacht, also die haben zig unterschiedliche Kamerawinkelpositionen, Kamerafahrten, wo sie eben diesem Flug der Kugel wie in so einer Bullet-Time folgen bis zum Einschlag. Aber beim Einschlag schaltet das Spiel fast immer, nicht immer, aber fast immer, in diesen X-Ray Modus, wo du dann eben wirklich auf einmal das Skelett des, dieser Figur siehst, da sind dann noch ein paar innere Organe abgebildet, die dann getroffen werden können und du siehst dann halt wirklich, wie dann halt so Knochen zersplittern, da spritzt auch viel Blut und so weiter, aber das sieht halt alles total comichaft aus. Also da kriege ich jetzt nicht so meinen Gewaltboner, ja. Das ist albern und es trägt allerdings dazu bei, dass eben ein gewisser Abwechslungsreichtum für dich vorhanden ist. Was ich ja immer schon gesagt habe, Gewalt bedeutet ja eben auch Gestaltungsmöglichkeit und das ist halt bei Sniper Elite wirklich gegeben. Dass du halt da sitzt und dir denkst so, ich habe halt 12 Gegner, die ich jetzt nacheinander abräume, wie so Bleienten am Schießstand. Ja? Und dann denkst du dir natürlich so, okay, bei dem mal gucken, ob ich das Auge rausschießen kann. Ja, und natürlich kannst du das, wenn du genügend Geduld hast und einfach nur wartest, bis der sich in die richtige Position begeben hat. Das, wie gesagt, also selbstverständlich ist das, was da dargestellt wird, exzessive Gewalt, aber die gewählte Darstellungsform ist ehrlich gesagt auf Itchy- und Scratchy-Niveau.
Okay, jetzt kommen wir vielleicht ganz kurz, kann ich kurz erklären, warum ich vorher gefragt habe, ob du Hitler in die Hoden geschossen hast? Denn das wäre jetzt theoretisch nicht unbedingt das Erste, woran ich gedacht hätte bei diesen ganzen Features. Aber kurz vor der Aufnahme habe ich gegoogelt, nämlich Sniper Elite 4 Hitler, einfach weil ich sicherheitshalber nochmal gucken wollte, ob er wirklich im Spiel als DLC drin ist. Und ist er ja, hast du ja auch gesagt. Und das erste Ergebnis, das ich bekam bei Google, bei dem Suchbegriff Sniper Elite 4 Hitler, ist von unseren werten Kollegen von Giga, ja, mit der Überschrift Sniper Elite 4 Hitlerhoden im Spiel akkurat dargestellt. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, ich klick da nicht drauf, weil ich will gar nicht wissen, woher Giga weiß, was Hitler für Hoden hatte. Aber offensichtlich kann man ja Leuten auch in die Hoden schießen. Wie ich dem entnehme. Näher will ich es nicht wissen.
Also du kannst halt, wie gesagt, du kannst halt zum Beispiel das Herz oder so treffen, dann siehst du halt so das Herz, das da so quasi in zwei geschossen wird und das geht auch mit Hoden, das geht nicht nur bei Hitler, das geht bei allen. Das mit der akkuraten Darstellung, ich weiß gar nicht, ist es so, dass Hitler vielleicht nur einen Testikel hatte?
Das war mal eine Theorie, die heute allerdings unter Historikern als, zumindest unter der Mehrzahl der Historiker als nicht mehr zeitgemäß gilt.
Ja, siehst du, vielleicht ja, ist es das,
das beruhte,
was
ich so als ich, ja, das beruhte, glaube ich, auf irgendeiner Untersuchung, die Sowjets angeblich mit der Leiche Hitlers nach dem Krieg gemacht hätten, wo man mittlerweile davon ausgeht, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dass das auch mehr Propaganda als tatsächliche Wissenschaft war. Aber es hält sich natürlich, Hitler hatte nur ein Ei, hält sich natürlich als Urban Myth, hält sich das super.
Ja, genau. Und wahrscheinlich haben sie das gemacht. Also ich habe Hitler nicht in die Hoden geschossen und das liegt daran, dieser DLC, da ist man halt in so einer großen Schiffswerft und die wird gerade vom Führer besucht. Und du hast dann halt, musst dich da einschleichen erstmal und dann bist du da in dieser Werft, das ist so ein riesiger offener Raum und bei mir war es so, du kommst dann durch so einen Lüftungsschacht zum Beispiel raus und sitzt dann da oben. Ja, und dann wartest du halt und guckst halt, wann kannst du denn jetzt hier den Führer erschießen. Und das Problem ist, also erstens, wenn du halt vorher irgendwie auf dich aufmerksam machst oder sowas, dann bringen sie natürlich oder versuchen sie natürlich Hitler in Sicherheit zu bringen und sobald der entkommt, ist die Mission gescheitert. Das heißt, also bei meinem ersten Versuch habe ich halt irgendwo gesehen, da ist er und da habe ich mir gedacht, so hier, bevor die Sau hinterher wegläuft, knalle ich schnell mal den Hitler ab. Und dann habe ich ihn sehr unspektakulär niedergeschossen. Und dann wenn du es dann aber nochmal machen willst, musst du halt, weil direkt nachdem du den Führer erschossen hast, weil das ein Missionsziel ist, wird ein Autosave angelegt. Das Spiel hat übrigens sehr viele ziemlich faire Autosaves, zumindest auf diesem Schwierigkeitsgrad schwer. Ja, aber das heißt, ich musste nochmal neu anfangen, um einen zweiten Anlauf zu wagen. Dann habe ich es nochmal neu gemacht, habe mich dann nochmal neu eingeschlichen, habe danach dann mal einen schönen Kopfschuss gemacht, ja. Und dann war ich zufrieden. Dann hatte ich keine Lust jetzt zu sagen, okay, jetzt renne ich nochmal in die Bude rein, um jetzt zu gucken, was ich noch alles machen kann. Ja. Also was halt schön ist, ist, das ist dann bei dem einen Ding gewesen, dass ich halt, der läuft über so eine Brücke und dann ist da, weil es eine Schiffswerft ist, sind da so Kriegsschiffe quasi so an einer Art Trockendock aufgebockt und dann kannst du da die Halterung oben losschießen und dann fällt dieses Schiff runter und das zerquetscht ihn dann halt so richtig schön wirkungsvoll. Aber das klingt geiler, als es dann tatsächlich aussieht, weil dann kommt auch so eine Cutscene, wo das Ding auf ihn drauf fällt und so unterm Strich, weiß ich nicht. Ich habe am Anfang noch gedacht so, hey, total stolz, weil ich habe die endlich diese Möglichkeit habe ich gerade sozusagen offen und mach das. Da war ich eher unterwältigt. Aber das ist halt in dem Spiel auch ganz nett. Es gibt halt immer wieder in der Spielumgebung solche vororangierten Möglichkeiten, Leute noch mal ein bisschen kreativ auszuschalten. Und natürlich ist das gerade in dieser Hitler-Mission so. Also da gibt es wohl verschiedene Sachen. Ich glaube, es gibt auch einen Stapel mit Torpedos, den man da irgendwie loslösen kann, die dann runterrollen und alles explodiert. Und auch wenn Sachen explodieren, schaltet das Spiel in so eine Zeitlupe, wo dann das Schrapnell dieser Explosion dann auch in diesem X-Ray-Modus die Körper durchschlägt und solche Geschichten. Und da gibt es natürlich einfach viele, viele Möglichkeiten, so eine ganze Spielwiese, wie die Hitler ausschalten kannst. Da erinnert es ganz stark an Hitman, wo ja auch immer ganz viele kreative Möglichkeiten in den Levels vorgesehen sind, um quasi geskriptet Leute auszuschalten.
Ach, guck mal hier. Ich habe gerade Interesse halber nochmal, jetzt habe ich doch auf den Giga-Link geklickt. Anscheinend gab es im Dezember 2015, wurde ein Dokument vorgestellt, nachdem Hitler tatsächlich nur einen Hoden besitzen solle. Behauptet zumindest der Arzt, der ihn damals in der Festung Landsberg, wo er eingeknastet war nach seinem gescheiterten Hitlerputsch, der habe das offensichtlich irgendwo in die Akte eingetragen. Darauf basiert das Ganze anscheinend. Also dieser ganze Giga-Artikel zumindest.
Naja, siehste. Ja.
Wobei auch dort, also ich meine, dieses Gerücht von irgendwie Einhoden Hitler, das gibt es jetzt ja schon seit etlichen Jahren und so weiter. Und sowohl die ganzen Ärzte von damals zum Beispiel, also seine ganzen Ärzte haben dem nach dem Krieg immer sehr, sehr vehement widersprochen und auch irgendwie die Leibdiener und so weiter, die gesagt haben, da ist irgendwie nichts dran. Deswegen sollte man nicht hingehen, wie Giga das hier übrigens an dem Punkt macht und das als absolute historische Genauigkeit sagen. Das ist wissenschaftlich immer noch, glaube ich, ziemlich umstritten, wer da recht hat. Aber es ist immer schön, wenn man irgendwie eine Sache, auch das klingt am besten, das stellen wir jetzt mal als Realität hin. Super. Ha.
Wie viel Diskussion über die Anzahl von Hoden geführt wird, ist bemerkenswert.
Aber ich find's ja lustig, dass das Spiel das einfach auf so eine, das ist ja durchaus eine gewisse Augenzwinker in der Art und Weise, weil wie Sniper Elite hier dann mit der Figur Hitler und mit eben diesem, hat er nur einen Hoden oder nicht? Komm, wir bauen mal den Einhoden Hitler ein. Das finde ich ja noch halbwegs sympathisch. Wenn sympathisch hier das richtige Wort ist, ich find's lustig.
Ja, also ich meine, gut, ne, von dem Spiel her ist so eine historisch akkurate Darstellung oder sowas, wird nicht nahegelegt. Ich muss dazu sagen, das Spiel hat auch Story. Es gibt einen Grund, warum ich das bislang noch nicht erwähnt habe, denn es ist alles ganz, ganz schrecklich. Du startest viele Level in so einem kleinen, extra abgetrennten Story-Areal und da stehen dann sozusagen Questgiver rum. Du musst an einer Stelle musst du mit der italienischen Mafia kooperieren, die dann gerne hätten, dass du hier irgendwelche Beutekunst sicherstellst und solche Geschichten. Und es ist alles, es ist schlecht gesprochen, es ist schlecht geschrieben. Die Figur von Carl Fairbanks hat eine angenehme Stimme, ist aber ansonsten einfach so eine leere, lustige, unterdefinierte, beschissene Hülle. Hast du Widerstandskämpfe? Es ist einfach nur grauenvoll. Ich habe mir das dann hinterher angeschaut, weil ich wusste, dass ich dazu eine Wertschätzung machen will. Ich hätte das gerne weggeklickt. Es ist also eine solche Zeitverschwendung. Es ist ein solcher Bullshit. Und eine an sich gute Idee sind diese Briefe in die Heimat, weil du halt überall eben diese Briefe finden kannst, die entweder Soldaten nach Hause schreiben oder die sie vielleicht bekommen haben von Angehörigen, wo man sich ja denken könnte, ja cool, ne, da werden mal diese Gegner, die du dann eben aus dieser überlegenen Position so gnadenlos ausradierst, vermenschlicht und du siehst, die haben Angehörige daheim und die haben vielleicht Angst und sonst irgendwas. Und die Idee ist gut, aber die Ausführung ist scheußlich. Das dieses Geschreibsel, es sind immer nur ein paar Zeilen und es ist einfach, ich habe das hinterher dann nicht mehr gelesen. Es ist einfach nur
sitzt man dann davor und denkt, ich habe der Welt einen Gefallen getan, indem ich diesen, damit er nie wieder Briefe schreibt.
Ja, da regt sich einfach nichts. Das ist halt so, keine Ahnung. Als hätten sie irgendwie so einen geheimen Google-Briefgenerator angeschmissen und hätten hier gesagt so, ja, ein Soldat schreibt in die Heimat, mach mir 20 Briefe oder sowas. Also ich glaube, es ist vielleicht ein Übersetzungsding, obwohl, nee, Rebellion ist eine englische Firma, ich habe es auf Englisch gespielt, selbst das entschuldigt es nicht. Also die ganze, dieser ganze Story-Rahmen, alles, was mit Story in diesen Leveln passiert, es ist großer Käse. Es ist ganz, ganz furchtbar. Es ist eher störend, als dass es irgendwas zu meinem Genuss dieses Spiels beiträgt. Als Sandbox-Sniper-Stealth-Game hat es mir viel Spaß gemacht. Der gesamte narrative Anteil von Sniper Elite 4 war ein riesiger, dampfender Haufen Scheiße.
Sag mir doch zum Abschluss, das würde mich nämlich noch interessieren. Ich habe gelesen, es gibt ein Progressionssystem. So mit Levelaufstiegen und so weiter. Und wo ich dann gleich wieder denke, nach allem, was du jetzt gesagt hast, das braucht es doch gar nicht, oder?
Nee, das ist auch ziemlicher Kokolores. Also du kriegst halt so Sternchen, die du dir dann nach und nach verdienst. Damit schaltest du dann neue Waffen frei. Aber ehrlich gesagt, das ist halt wieder so ein, ja, die Waffe hat halt diesen Vorteil. Also hat man halt mehr Schaden, dafür hat sie mehr Rückstoß. Ja, also es schwankt sozusagen dann mehr, wenn du einen Schuss abfeuerst. Und ich hatte dann relativ schnell meine Waffe, mit der ich gut klargekommen bin und die gut funktioniert hat. Und da es keine andere Waffe gab, wo man so auf diese Statistik schaut und sich denkt so, ja, die ist ja eindeutig besser, nimm die, André, sondern einfach nur so, ja, okay, also die hast du dann da ein bisschen mehr und hier ein bisschen weniger. Also es gab überhaupt keine Veranlassung für mich zu wechseln. Wenn man vielleicht waffennah ist und sich denkt so, oh, die Mosin Nagat Snigidi Schnagidi Schnupp, das ist ja ein ganz seltenes Modell. Am Ende ist es noch das mit dem Buchenholzschaft oder sowas, ja. Dann kann man daran vielleicht Freude haben. Oder wenn man sein Sniper-Gewehr nach Optik auswählen möchte. Aber das war mir völlig schnurz. Ich hatte dann diese, ich glaube, die heißt KRK-98 oder so, irgendein deutsches Scharfschützengewehr. Das hat wunderbar funktioniert. Das hat mich treu durch alle Missionen begleitet. Und damit war der Keks gegessen. Man schaltet dann auch so, ich glaube, 5 unterschiedliche Perks frei. Also sowas wie, du kannst halt länger die Luft anhalten, wenn du dann deinen Atem stabilisierst, um so einen Schuss abzusetzen. Die sind schon ganz nützlich, weil das dann die Zeit verlängert, in der du Maß nehmen kannst. Ja, wenn du abwarten musst, bis jemand hinter irgendeiner Säule oder so hervorgeht, das wird dann auch die Zeit verlangsamt. Das heißt, es läuft so ein bisschen in Zeitlupe ab, das ist dann wichtig. Das sind schon nützlich, die nimmst du dann halt mit. Kannst dann immer bei jedem Level-Up zwischen 2 solchen Perks wählen allerdings. Also das ist jetzt sehr undramatisch, würde ich behaupten. Ja, da sagst du halt so, ja, für mich ist eher das hier wichtig oder eher jenes wichtig. Auch das war ziemlich schnicki, schnacki, schnubbi. Das Einzige, was wirklich nützlich ist, ist, du schaltest dann nach und nach weitere Plätze in deinem Inventar frei, wo du so Gadgets mitnehmen kannst. Also du kannst dann zum Beispiel mehr Unterschallmunition mitnehmen oder du kannst mehr Tellerminen mitnehmen. Oh, über die Fallen müssen wir auch noch kurz sprechen hinterher.
Über die Fallen müssen wir kurz sprechen, ja.
Okay. Das ist sehr befriedigend. Also ich habe am Anfang habe ich es natürlich so ganz hardcore einfach nur als Shooter sozusagen gespielt. Das heißt, ich habe halt entweder auf Distanz geschossen oder ich habe auf kurze Distanz geschossen, ja, und dann halt entweder mit der MG oder mit meinem Scharfschützengewehr und habe erstmal so ein bisschen ignoriert, was das Spiel mir dann eben noch zusätzlich an die Hand gibt. Aber es hat wirklich schöne Gadgets. Also zum Beispiel, es gibt so Stolperminen, die du da relativ schnell verlegen kannst. Gehst irgendwo hin, legst deine Stolpermine hin, dann bewegst du dich zur Seite, ziehst dann so einen hell leuchtend grünen Faden sozusagen, das ist der Stolperdraht, den du dann spannst, ja, und dann sagst du an der anderen Stelle nochmal so, hier möchte ich den in den Boden rammen und da zwischen diesen beiden Punkten sozusagen ist dann diese Drahtfalle gespannt. Und du kannst dann wirklich coolen Scheiß machen. Ja, du machst an den einen Eingang diesen Stolperdraht hin. Es gibt die Möglichkeit, Gegner so ein bisschen auf dich aufmerksam zu machen, indem du mit Steinen wirfst. Der Karl hat einen unendlichen Vorrat an Steinen mit dabei, die er immer werfen kann, ja, und lockst sie dann halt im simpelsten Falle an, damit sie zum Beispiel nachschauen, was da los ist, um dann auf deine Mine zu laufen. Dann kannst du auch so Tellerminen zum Beispiel vergraben. Du kannst einen Gegner erschießen und seine Leiche mit einer Mine präparieren. Und wenn Gegner auf eine Leiche stoßen, dann denken sie, oh mein Gott, was ist denn das? Und gehen hin und schauen sich diese Leiche an und werden dann gesprengt, wenn sie gucken, was mit dem Typen los ist. Du kannst sogar das ist dann echt relativ grausam. Du kannst das Full Metal Jacket Prinzip machen und kannst jemanden nur in die Beine schießen, der dann am Boden liegt und um Hilfe ruft. Dann kommen Kameraden, um dem zu helfen. Ja, du kannst den Weg zu dem Verletzten, wenn du ganz geschickt bist, vorher mit so einem Stolperdraht versehen, sodass die Anrennenden in diese Falle laufen. Und das, du hast da wirklich, also da ist dieses Sandbox-Spielprinzip auch wunderbar. Also da kannst du wirklich geilen Scheiß machen, weil auch die KI tatsächlich gar nicht mal so blöd agiert. Sie ist schon also sehr wechselhaft. Manchmal fasst du dir an den Kopf, wie dämlich sie ist. Also inklusive, sie kommt irgendwie nicht um die Kurve, weil sie an irgendeiner Ecke festhängt oder sonst irgendwas. Aber ich sag mal, durchaus über längere Strecken in dem Spiel, weil die auf der Minimap in dem Schwierigkeitsgrad, in dem ich gespielt habe, eingeblendet sind, kann man das auch schön nachverfolgen. Wenn du Alarm ausgelöst hast, dann siehst du, wie auf einmal so ein Trupp anrückt und dann ist einer vielleicht vorne mit dabei, der bleibt dann aber an der Tür, wo er dich vermutet, weil er dich da zuletzt gesehen hat, bleibt er stehen, wartet, bis seine Leute nachgerückt sind, bis da so ein Grüppchen sich versammelt hat, ja, und dann stürmen sie gemeinsam oder es geht einer rum und flankiert dich noch. Und also ich muss sagen, es ist so nach den Manövern, die sie fahren und nach dem, was ich beobachten konnte, was Open-World-KI angeht, eine der coolsten, die ich seit langem gesehen habe. Also das sind einige wirklich clevere Schachzüge, wie die sich verteilen, wie sie abwarten, dass sie halt an Gruppen vorrücken, wie sie sich aufteilen und sowas. Das ist echt ganz clever. Und das Spiel gibt dir dann diese Möglichkeiten an die Hand, ja, beobachtetes Verhalten dir zunutze zu machen. Du kannst halt natürlich auch echt hart Leute pullen, ne? Indem du dich zum Beispiel irgendwo wirklich zeigst und die sehen, dass du jetzt da zuletzt gewesen bist und du weißt, sie werden genau hier versuchen, das Gebäude zu stürmen. Das heißt, genau die Berechenbarkeit ist da, die du brauchst, damit solche Gadgets auch wirklich effektiv zum Einsatz kommen können. Aber auf der anderen Seite hast du einen Gegner, der den Eindruck macht, als wäre er relativ clever und würde koordiniert agieren. Das war sehr geil.
Okay, dann, du bist ja eh schon losgespurtet. Ich sehe dich gerade grinsend. Ja? Ich höre quasi das Grinsen teilweise schon in deiner Stimme. Und spurten Sie doch mal gen Wertschätzung. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt kommt nämlich die einerseits-andererseits-Geschichte. Wetten? Wetten?
Ja, also, ja, im Grunde einerseits, schon. Ne?
Andererseits? Also, ja. Ja? Ich bin ja mal gespannt, ob du jetzt einfach losrennst und dem Spiel ja wirklich eine subjektive Wertung gibst.
Ja, das mache ich ja immer.
Ja, 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 von wegen. Das behauptest du immer, aber in Wirklichkeit, ja.
Differenziert ist ja nicht automatisch nicht mehr subjektiv.
In Wirklichkeit gehst du nämlich hin, ja, nimmst den Metacritic-Schnitt, ja, guckst dir genau den Schnitt an, dann noch die Amazon-Nutzerbewertung, die Steam-Nutzerbewertung und da hast du deinen eigenen Algorithmus, der quasi den Mittelwert rausfiltert. So schätze ich dich ein.
Das stimmt ja gar nicht, aber es ist genau eine Sekunde, 5,8. Ja, also. Wer Spiele wegen der Story spielt, ist hier falsch. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen, außer einem Autounfall. Wer Lust hat auf genau das Beschriebene, einen Stealth-Shooter, bei dem aber Stealth nicht jetzt irrsinnig im Vordergrund steht, sondern in dem Sandbox-Gameplay im Mittelpunkt steht und ein Spiel, das sehr schön wechseln kann zwischen Godlike, ja, und uiuiuiui, jetzt muss ich aber aufpassen, für den ist Sniper Elite 4 wie gemacht. Ich fand das Spiel durchgehend wirklich gut. Ich fand es nicht wirklich herausragend oder sowas, aber ich war wirklich wonnig gut unterhalten. Am Schluss, wie gesagt, da zog sich's ein bisschen, die Missionen sind auch ein bisschen arg lang, sodass man manchmal schon so ein bisschen denkt, so meine Güte, ja, jetzt lasse ich die Nebenmission vielleicht doch lieber liegen, weil ich habe langsam Lust, mit diesem Level fertig zu werden, weil ich gerne mal woanders hinkommen würde. Aber insgesamt, es ist wirklich ein gutes Spiel. Das Problem ist ein bisschen, es ist inzwischen aus dem Steam-Sale raus und jetzt kostet es wieder 60 Tacken. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Ich würde behaupten, dafür, dass das halt ein Spiel ist, das von mir eben das Prädikat bekommt, echt guter, unterhaltsamer, schöner Sandbox-Shooter mit sehr viel interessanten Sachen mit drin, so einen Sale, so 40 Euro. Ja, wer sich mit dem genannten identifizieren kann und 40 Tacken dafür auf den Tisch legt oder sowas, der macht nichts verkehrt. Und vor allem, wenn der nächste Sale kommt, wo es, wie es bei mir der Fall war, für so 25 zu haben wäre, dafür absolute Empfehlung. Für 60 Tacken, ehrlich gesagt, reicht's mir nicht so ganz. Das finde ich ein bisschen hart. Ich habe das Gefühl, auch weil es für mich so günstig war, auch mit allen DLCs, das ist so das Ding, wo ich das Gefühl habe, ich habe wirklich für, also jeder Cent hat sich gelohnt in dieser Preisrange. Hätte ich 60 dafür hingelegt, hätte ich vielleicht schon so ein bisschen gedacht, so, ja, war schon ganz nett, aber war auch ganz schön teuer. Ja, und dafür hätte dann eben, dann verzeihe ich ihm vielleicht auch diese ganzen unrunden Sachen nicht, wie zum Beispiel, dass die Story eher eine Belästigung darstellt. Und in dem Sinne, das ist die Wertschätzung. Im Sale für Mid-Price mitnehmen, wenn man Bock hat auf Sandbox-Gameplay, das echt, echt, echt solide ausgeführt ist und das für mich eine Spielerfahrung bietet, die genau in diesem Wechsel zwischen Übermacht und ein bisschen Anspruch also habe ich so noch nicht gespielt. Und vor allem auch, wer Bock hat, tatsächlich sich dann reinzufuchsen in diese Scharfschützenmechanik, kann mir sehr gut vorstellen, dass das für solche Leute auch cool ist. Ich kann es nur dummerweise nicht so richtig nachempfinden. Für mich ist es dann wirklich ein bisschen zu aufwendig, zu anspruchsvoll. Und ich habe das Gefühl, es nimmt dann über weite Strecken, bis man diese Kompetenz erworben hat, den Teil aus dem Spiel raus, nämlich diese geilen Distanzschüsse, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Das heißt, ich habe das Gefühl, man muss sich einen ganz schönen Berg hochkrabbeln, bevor das Spiel dann richtig sein volles Potenzial entfaltet. Deswegen da mit Einschränkungen, möglicherweise macht es Leuten Spaß. Ich kann das schlicht nicht so richtig beurteilen. Aber so war es ein wirklich, wirklich gutes Spiel.
Ist ja übrigens ganz interessant, dass sie den Vollpreis so richtig halten. Also andererseits könnte man ja auch sagen, hier Hut ab, ja, an Rebellion und Co. So knapp anderthalb Jahre, ich glaube, es kam im Februar 2017, also knapp anderthalb Jahre nach Release, zu sagen, wenn wir nicht gerade in einem Steam-Sale drin sind, dann kosten wir weiter 60 Tacken, wir verramschen unser Spiel nicht.
Ja, legitim. Also wenn man dafür 60 Euro ausgibt, ich würde halt auch nicht sagen, du hast dir dann die Kohle in das Klo runtergespült, ne? Aber es hat halt schon sehr erkennbare Probleme und Defizite, ja. Und da würde ich halt sagen, ich finde halt bei einem Spiel, das wirklich Vollpreis haben will und das auch eine Vollpreisempfehlung haben will, also da darf die Story zumindest nicht so sein, dass ich das Gefühl habe, so mein Gott, jetzt, oh bitte, lass mich nur schnell raus aus diesem Story-Areal. Also es ist zwar alles, das kann man alles schnell überspringen und sowas, aber das ist dann so ham-fisted gemacht und gibt auch noch, ich könnte jetzt anfangen davon zu erzählen, dass Animationen nicht so toll sind und Hü und Hot und wie gesagt, die KI hat schon auch ihre Aussetzer und nach hinten raus ist dann auch das Level-Design, finde ich, entgegen dem, was das Spiel eigentlich auszeichnet. Und das sind halt alles Sachen, die fallen für mich nicht so ins Gewicht, wenn man das so zum Nice-Price mitnimmt und dann einfach mal Spaß haben kann. Aber für Vollpreis muss ich sagen, da gehen dann halt die Anforderungen ein bisschen hoch und da kann ich mich dann nicht mehr durchringen, auch wenn das jetzt nicht so ein Fall ist, wo ich sagen würde, so mein Gott, 60 Euro dafür, das ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Kannst es auch anzünden.
Na gut, dann, also ich bin gut abgeholt, ja, ich bin gut versorgt, ich gehe gut genährt, gehe ich dann demnächst gern Mittag essen, ja. Verdammt,
ja,
das
dann. War doof.
Ja, das macht nicht so viel Sinn hier, mein Bild, ja, das doch. Ich hier reinwerfen Völlerei. Wollte.
Ja, im Hause Gebauer, da.
Die Dekadenz. Ja, die Dekadenz, genau.
Der Reihenismus.
Ja, ich wollte eigentlich irgendwie mit einer bildhaften Sprache dazu überleiten, ja, dass du jetzt einfach fertig werden sollst.
Ich weiß, ja.
Ich weiß.
Also, ja. Meine Damen und Herren, ja, dann wollen wir mal die prall gefüllten Bäuche, ja, mal in die Sonne legen. Reicht ja jetzt auch. Jetzt können sie alle losspurten und googeln, wie viel Eier Hitler denn wirklich in der Hose hat. Ich weiß, sie warten schon drauf. Der Finger zuckt schon, aber sie konnten sich einfach nicht losreißen von unseren lieblichen Stimmchen. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid und wir hören uns demnächst mit einer weiteren Wertschätzung wieder. Bis dahin.
Stopp.